mir ist diese Woche eine Bibelstelle begegnet und die steht im Johannesevangelium. Und als ich mir diese Bibelstelle angeguckt habe, ist mir eingefallen, also ich mache gerade mit meinen Viertklässern in Religion gerade das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis. Und dann habe ich so gemerkt, wie schwer das Systemen, so jetzt glaube ich geht es einigermaßen, wie schwer das Systemen fällt, das eigentlich zu erfassen, was in diesem Glaubensbekenntnis drinsteht. Und diese Johannesstelle, da habe ich mir so gedacht, wenn man die jetzt einfach nur so hernimmt und so alleine nimmt, man muss eigentlich überlegen, in welchem Rahmen ist diese Stelle drinnen. Und dieser Rahmen findet sich in unserem Glaubensbekenntnis. In unserem Glaubensbekenntnis steckt genau das drin, wo diese Stelle reinpasst. So, und jetzt bete ich erst einmal und dann schauen wir uns den Teil des Glaubensbekenntnisses an, der praktisch den Rahmen für die Bibelstelle bildet, die ich mir für heute ausgesucht habe. So. Jesus Christus, ich bitte dich, dass du jetzt einfach kommst, dass du das, was in deinem Wort drin ist, dass du uns das allen aufschließt, Herr. Dass wir das verstehen, was da drin steckt, was du uns sagen willst, sind keine losen Worte. Dein Wort ist lebendig und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es hilft uns in unserem Leben. Es ist Kraft für uns. Dein Wort setzt Gefangene frei, dein Wort befreit, dein Wort bewirkt alles. Wenn du ein Wort sprichst, dann verändert sich alles und du bist das lebendige, gesprochene Wort. Und deswegen brauchen wir es jetzt, dass du unseren Geist, unseren Sinn auftust, unsere Ohren auftust, unser Herz auftust, dass du, Heiliger Geist, sprichst durch dein Wort und ich bitte dich auch einfach, dass das, was ich erzähle, dass es irgendwie verständlich ist. Amen. So, jetzt bräuchten wir mal die erste Folie. Und das Glaubensbekenntnis ist viel länger, das beginnt ja mit Ich glaube. Und dann kommt im ersten Teil erst einmal, dass wir der Vater, der erste Teil ist der Vater und der zweite Teil geht es dann um Jesus Christus, um den Sohn und im dritten Teil um den Heiligen Geist. Und ich habe nur diesen mittleren Teil, einen Teil vom mittleren Teil rausgenommen, wo es um Jesus Christus geht und zwar auch nicht um alles, auch nicht darum, dass er eben geboren wurde von der Jungfrau Maria und so weiter, sondern der Rahmen der Geschichte, der Rahmen Jesu Christi ist heute, dass er unter Pontius Pilatus gelitten hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er gestorben ist und begraben wurde, dass er hinabgestiegen ist in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten. Punkt, 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 heißt es dann, geht es dann weiter, dass er letztendlich dann aufgefahren ist in den Himmel. So, den Rahmen, den ihr heute braucht, um das zu verstehen, um was es geht, was ich euch erzähle, ist Kreuzigung, diese paar Tage im Leben Jesu. Kreuzigung, Sterben, Begraben, im Grab gewesen, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Diesen zeitlichen Rahmen aus dem Leben Jesu braucht ihr und damit aus dem Leben der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. So, jetzt bräuchten wir bitte, das heißt heute, Gott ist Herr über Raum und Zeit, schon mal so, genau, zweiter Teil. Es geht um Johannes 20, Vers 19, da steht nämlich, mag das mal jemand lesen vielleicht? Ich meine, ich kann es auch plappern, aber... Magst du es lesen?
Johannes 20, Vers 19. Am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen.
Genau. Vielen Dank. So. Da ist Jesus bereits im Grab. Er ist... Sie wissen es ja noch nicht, dass er auferstanden ist. Aber er ist schon auferstanden, weil sonst könnte er nicht einfach mitten unter ihnen sein. Ja? Die Jünger treffen sich hinter verschlossenen Türen, weil die sind voller Angst. Die haben ja auch echt was Krasses erlebt. So, bitte die nächste Folie. Ich habe in der Bibelschule gelernt, man geht an Bibelstellen immer mit den W-Fragen ran. Könnt ihr zu Hause auch mal ausprobieren, ist ganz interessant. Wer verschließt sich da? Wer verschließt sich, da hieß es ja, da trafen sich die Jünger. Und eine parallele Bibelstelle dazu ist in Markus 16, da heißt, später erschien er den 11 Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Also es sind wirklich alle 11 gewesen in diesem Raum, in dem Jesus da plötzlich hineingekommen ist. Wo sind diese ganzen Jünger? Da heißt es ja in der Johannesstelle, heißt es ja da, hinter verschlossenen Türen. Und wenn man sich das jetzt noch ein bisschen genauer überlegen muss, wo sind denn wohl diese verschlossenen Türen, wo sind die denn eigentlich? Dann kann man nachforschen. In der Apostelgeschichte steht da nämlich, sie waren am Ölberg, circa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Also wir wissen schon mal, Ort nähe Jerusalem. Nun kehrten sie zurück und gingen in den oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Das heißt für uns als Bibelausleger, sie gingen zurück, also sie gingen nach Jerusalem zurück. Der Raum, in dem sie sich getroffen haben, war in Jerusalem. Und sie gingen in einen Raum, der war im oberen Stockwerk, also im Upper Room sozusagen, im Obergemach. Und in diesem Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten, lässt rückschließen, dass das der Raum ist, in dem sie sich auch da schon getroffen haben, einen Tag, am ersten Tag der Woche, als Jesus plötzlich zu ihnen kam. Das ist immer der gleiche Raum in Jerusalem, wo sie sich getroffen haben, sonst aufhielten, also praktisch, das ist ein fester Raum, ein gewohnter Raum, in dem sie sich immer aufhalten. Ein fester Ort des Treffens. Gut, nächste Folie bitte. Super, machst du das. Wann? Wann trafen sie sich? Und da hieß es ja am Abend, und es war nach der Kreuzigung und nach der Grablegung, eigentlich auch nach der Auferstehung, aber wie gesagt, da wissen sie es nur nicht, dass er auferstanden ist. Was tun sie? Und das ist jetzt, finde ich, ganz entscheidend. Sie treffen sich nämlich. Sie treffen sich. Sie verschließen sich in dieser Situation nicht zu Hause, sondern sie treffen sich an diesem Ort, der für sie vertraut und gewohnt ist. So, und da würde ich euch jetzt gerne was vorlesen dazu. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, die Augen schließen. Und einfach in diese Geschichte euch reindenken, was damals los war. So, die Jünger, sie hatten ihren Meister, ihren besten Freund verraten. Als Jesus sie gebraucht hätte, da hatten sie sich einfach aus dem Staub gemacht. Sie waren feige gewesen. Sie wollten ihr eigenes Leben retten und sind abgehauen. Und jetzt? Jetzt mussten sie irgendwie mit der Scham und mit den Schuldgefühlen, die sie plagten, fertig werden. Aber weil sie sich so sehr nach Vergebung sehnten, aber nicht wussten, wo sie danach suchen sollten, kamen sie zurück an diesen Ort. Dort fanden sie sich alle in diesem Obergemach ein. Dieses Obergemach, dieser Raum, der noch voller süßer Erinnerungen steckte. Erinnerungen an das Brot, das er für sie alle gebrochen hatte, und an den Wein, den sie gemeinsam getrunken hatten. Viele, viele Erlebnisse fielen ihnen ein. Sie erinnerten sich an sein Gesicht, an sein Lachen, an seine Stimme, wie er mit ihnen geredet hat, wie er bei ihnen gesessen ist, an seinen Geruch, einfach an ihn. Die Jünger, sie kamen zurück an diesen Ort. Jeder hatte einen ganzen Sack Erinnerungen und einen dünnen Faden Hoffnung. Einen dünnen Faden Hoffnung. Doch auch jeder in dem Bewusstsein, dass alles vorbei war. Und doch mit der leisen Hoffnung, dass vielleicht doch noch einmal das Unmögliche möglich würde. Vielleicht dachten sie, wenn ich doch nur noch einmal von vorne anfangen könnte, dann, ja dann, dann würde ich alles anders machen. Ich würde mehr da sein. Ich würde mutiger sein. Ich würde besser hinhören, was er zu sagen hat. Ich würde die Zeit mit ihm mehr genießen. Wenn ich nochmal von vorne anfangen könnte, doch nun war es zu spät. Die Realität, ihr Verstand, sagte, es war vorbei. Es war zu spät. Doch gerade da, als sie am völligen Tiefpunkt angekommen war, gerade in diesem Moment, als ihr Verstand und ihre Logik alles Wunschdenken, das sie hatten, zu übertönen drohte, gerade da, als jemand sagte, oh Mann, ich würde meine Seele darum geben, wenn ich ihn doch nur noch einmal sehen könnte. Gerade in diesem Moment trat eine bekannte Gestalt durch die Wand. So cool. Jesus marschiert einfach durch die Wand. Ich möchte mit euch gerne in dieser Geschichte beleuchten, was wird uns hier für ein Raum dargestellt und was wird über Jesus und die Zeit gesagt und über seinen Umgang mit Raum und Zeit. Die nächste Folie über den Raum. Ich habe sie beschrieben mit Herr über Raum. In dieser besonderen schweren Zeit der Jünger, wo alles zerbrochen und alles ungewiss ist, sie sind voller Schmerz und voller Trauer, stecken in ihrem eigenen Versagen drin und in einer totalen Sackgasse, da treffen sie sich. Sie suchen den vertrauten Ort, den sogenannten Upper Room, einen Ort, einen Schlupfwinkel, einen Zufluchtsort, einen Ort der Ruhe. Für mich bedeutet Upper Room, hat für mich nochmal was Besonderes, so eine Bedeutung. Als ich Bibelschule gemacht habe, vor ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, war ich in Schloss Hurlach. Das ist ein uraltes Schlossgebäude bei Jugend mit einer Mission. Und in diesem Schlossgebäude gab es so einen Turm und in diesem Turm gab es einen sogenannten Upper Room. Da musste man die Treppe hochgehen, so Holztreppe, die immer geknarzt haben. Und dann war da oben in diesem Upper Room, das war das Studierzimmer für uns Bibelschüler. Da standen Tische drin und Stühle drin und da war ein Pult und eine Tafel und halt alles, was man so braucht, wenn man Bibellehre bekommt. Und für mich war dieser Upper Room, und auch für alle anderen, aber nicht nur einfach ein Raum mit Tischen und Stühlen und Fenstern und Türen, sondern dieser Raum war ein besonderer Raum, weil in diesem Raum nämlich wir Bibel gelesen haben und Entdeckungen gemacht haben. Wir haben Lehre gehört, wir haben Aha-Erlebnisse gehabt und Dinge und Zusammenhänge verstanden. Wir haben uns miteinander ausgetauscht, wir haben voneinander erfahren, wie es den anderen geht, wir haben uns geholfen, Tee und Kekse geteilt, das war so ein Upper Room. Und das ist einfach nur so ein Upper Room. Heute ist dieser Upper Room nicht mehr für mich das Obergemach. Heute suche ich mein Obergemach wo ganz anders. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, wo ist denn eigentlich heute mein Zufluchtsort? Mein Obergemach, mein Schlupfwinkel, ja? Mein Ort der Ruhe, der Auszeit. Und das habe ich auch als Frage für euch hingeschrieben. Gibt es in deinem Leben einen so einen Upper Room, so ein Obergemach, ja? So einen Raum der Ruhe, so einen Zufluchtsort, um zu dir selber zu finden und um zu Gott zu finden? Könnte vielleicht auch ein Kapellchen sein oder ein Sessel bei dir zu Hause, wo du dich gerne hinsetzt. Ein Ort, um aus der ganzen, ich sage jetzt mal, so wie ich es gerade erlebe, dem Unfrieden unserer Gesellschaft außen drumherum und der Hektik und der Zerstreuung wieder zu mir zu kommen. Einen Ort, an dem ich einfach mal auf Gott warten und auf den Heiligen Geist hören kann, wo er sprechen darf zu mir. Das muss nicht unbedingt so ein abmessbarer Raum sein, so ein Kirchengebäude oder ein Wohnzimmer oder ein sonst was. Man könnte vielleicht auch sagen, ein Zeitraum. Ja? Ein Zeitraum, nämlich in dem Wortspiel, mir und Gott Zeit einzuräumen, so einen Raum zu schaffen. Und das ist die zweite Frage hier. Räumst du dir bewusst Zeiträume ein, mit Gott und zu dir zu finden? Suchst du dein Obergemach? Die Jünger, die suchen die Gemeinschaft ganz bewusst in dieser schwierigen Zeit. Das, so eine Gemeinschaft kann wie so eine Glocke für uns so ein Wecker sein und uns aufwecken. Ja? Die Jünger, das heißt ja da, dass sie zusammenkamen und essen. Vielleicht haben sie auch achtmal zusammen gefeiert. Ja? Sie haben auf jeden Fall Gemeinschaft gehabt, die sie gestärkt hat. Ja? Und wenn du merkst, für dich ist dieses Obergemach zum Beispiel, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern, dann komm zum Abendmahl. Wenn für dich das Obergemach ist, dass wir gemeinsam hier singen und Gott anbeten, dann komm hierher. Und such zu Hause auch dein Obergemach, ja, wo du einfach mit Gott zusammen sein kannst und ihn erlebst. Aber wir brauchen dieses Obergemach. So, Herr über Raum und nächste Folie. Gott ist auch Herr über die Zeit. Die Jünger treffen sich gerade in dieser schweren Zeit. Die wissen ganz genau, die Zeit geht immer vorwärts. Ich kann sie nicht zurückdrehen, ich kann es nicht ungeschehen machen. Der Verstand weiß, ich kann das nicht ändern, so wie es ist. Und deswegen sind wir Menschen, so wie die Jünger. Das gilt, glaube ich, für uns alle. Wir sind gefangen in dieser Zeit. Ja? Wir können es nicht ändern. Und ich habe dann so überlegt, wie ist es eigentlich? Wie ist es für uns? Vielleicht kennst du das, so etwas Ähnliches, dass du dich manchmal so in dieser Zeit so gefangen fühlst. Und habe dann mir so Fragen überlegt, wo man eigentlich so sich gefangen fühlen kann. Bei den Jüngern war es so, die haben sich in ihrem eigenen Versagen gefangen gefühlt. Die hatten Schuldgefühle, weil sie Jesus im Stich gelassen haben. Das kennen wir auch. Also ich zumindest kenne es, dass ich mich in meinem eigenen Versagen gefangen fühle, weil ich halt wieder mal irgendwas nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Ja? Oder wir können in den Umständen von außen gefangen sein, so wie im Moment in dieser ganzen Pandemie-Geschichte, die um uns drumherum hochkocht. Ja? Es sind Umstände, die nehmen uns gefangen, da können wir nicht raus, da stecken wir mittendrin. Wir können auch in Angriffen von Menschen gefangen sein, indem wir Stress und Ärger von außen bekommen, wo uns andere Leute anklagen oder irgendwas ja, vorwerfen oder Forderungen an uns stellen. Wir können in unserem ganzen Körper gefangen sein, nämlich wenn unsere Gesundheit zum Beispiel bedroht ist oder Krankheit über uns thront und um uns drumherum ist und uns Angst macht. Ja, das macht uns auch gefangen. Oder in zum Beispiel Beziehungen, in Beziehungsnot gefangen sein, wenn Beziehungen ja, vielleicht sehr eingefahren sind, wenn Missverständnisse da sind, Streitereien da sind, wenn die Türen knallen, weil man, ja, wir halt so sind. Oder wir dann einfach so sauer sind, dass wir abhauen oder der andere die Tür zu knallt und einfach geht. Das sind Situationen, die uns gefangen nehmen. Und dann in diesen Zeitgefängnissen kommt jetzt für mich dieser letzte Satz in diesem Vers, wenn du mal eins weitermachst. Jesus kommt plötzlich und unerwartet durch die Wand. Ich finde es so cool, nimm es einfach mal mit. Für Jesus ist dieser Raum total egal, ja? Der ist egal, der geht einfach durch die Raum durch. Wir sind gefangen, aber er geht einfach durch. Für Jesus ist es auch egal, ob die Zeit zurückdrehbar ist, ja? Und er, dass man das nochmal ändern könnte, was man alles schon verbockt hat und gerne anders machen würde. Er ignoriert die Zeit, er ignoriert den Raum. Und mir ist dann so bewusst geworden, na klar, weil wir haben ja einen Gott, der Herr über Raum und Zeit ist. Für ihn ist es überhaupt kein Problem, Raum und Zeit da drüber zu gehen und durch die Wand zu gehen und zu uns zu kommen in genau diese Situation hinein, wo wir ihn gerade im Moment brauchen. Und ich glaube, dass uns dieser Vers und diese ganze Geschichte, ich so gemerkt, die sagt mir, die sagt uns allen, gib nicht auf. Es gibt Hoffnung. Jesus kommt nämlich. Er kommt plötzlich. Er kommt unerwartet, er kommt in dem Moment, wo du nicht damit rechnest, und er kommt durch die Wand. Er ist ein Herr über Raum und Zeit, und das ist unser Gott. Unser Gott ist der Herr über Raum und Zeit. Sein Wahnsinn, so ein großer Gott. Und deswegen ist es einfach noch für dich, mach dich auf in dein Obergemach. Gib nicht auf, egal wo du gerade drin steckst und was gerade schwierig ist. Such deinen Zeitraum und such die Gemeinschaft, um hier zusammen zu sein mit ihm. Genau. Ich würde jetzt einfach mal beten. Oh, ich war sehr schnell, wir sind gut in der Zeit. Ich würde jetzt mal noch beten und dann einfach euch mal noch Zeit geben, dass ihr das mal sacken lassen könnt. Und falls ihr gerne mit jemandem zusammen damit beten wollt, würde ich da einfach noch Zeit dafür nehmen, würde ich da noch Masken aufsetzen. Dann könnt ihr da einfach auch noch austauschen, wo euer Raum ist, der gerade angefochten ist, wo ihr euch gefangen genommen fühlt in diesem Raum und wo ihr euch wünscht, dass Jesus durch die Wand durchbricht und in diesen Raum und in diese Zeit hineinkommt. Ich glaube, wenn wir da dafür beten, dann setzt da der Heilige Geist es frei, dass da Veränderung passiert. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du der Herr über Raum und Zeit bist. Ich danke dir, dass du durch die Wände durchbrichst. Es ist für dich überhaupt kein Hindernis und kein Problem, einfach durch die Wand durchzukommen. Zu mir, zu uns, zu dir, zu jedem. Du gehst durch die Wand durch. So cool. Wir haben so eine Sehnsucht danach, dass du in all die Bereiche reinkommst, in denen wir uns das so wünschen. Wir brauchen Hoffnung in den Räumen, in denen wir uns gefangen fühlen. Und du bist der Hoffnunggeber. Und darum bitte ich dich jetzt. Herr, wir brauchen auch das Wissen und die Erfahrung, das Erleben, dass du da durchgehst, dass du durch die Wand durchgehst und zu uns kommst. Das brauchen wir. Schenk uns das. Und wir wollen das ergreifen als Wahrheit. Als Wahrheit ganz fest ergreifen und bekennen. Du bist ein Herr, der durch die Wand durchbricht. Du bist der Herr über Raum und Zeit. Komm du, dann verändert sich alles, dann geschehen Wunder, dann wird alles anders, dann kommt Licht hinein, dann setzt du uns frei für ein Leben in der Fülle und im Glauben in dir.